man hört mich gut. Ja, passt? Gut. Also ich bin sehr froh, dass ich heute da sein kann, überhaupt so, weil ich war jetzt genau die letzten 2 Wochen krank und ich habe wirklich eine Woche absolut keine Stimme gehabt, keine Luft und heute geht es wieder gut. Also das ist wirklich super. Gut, mein Thema ist, was die Seele kränkt, macht den Körper krank. Und zuerst, bevor wir mit diesem ernsten Thema beginnen, möchte ich Ihnen etwas zum Lachen geben. Wir haben ja gehört, Lachen ist auch wichtig. Ein Witz. Die Dame an der Kinokasse fragt, haben Sie nicht schon 3-mal eine Karte gekauft? Antwortet der Ostfriese, ja, aber der Mann am Eingang zerreißt sie mir immer. Und ein zweiter noch, sagt ein Mann zum Chef, Chef, darf ich heute 2 Stunden früher Schluss machen? Meine Frau will mit mir einkaufen gehen. Kommt gar nicht in Frage. Vielen Dank, Chef. Ich wusste, Sie würden mich nicht im Stich lassen. Wussten Sie, dass Lachen zum Beispiel die Immunglobulin-Antikörper vermehrt und dadurch für eine bessere Immunabwehr sorgt? Das Abwehrsystem wird durch Lachen gestärkt. Oder zum Beispiel die Schmerzempfindlichkeit wird herabgesetzt und die Wachsamkeit des Gehirns wird erhöht. Lachen steigert den Sauerstoffgehalt im Blut und das Lungenvolumen wird dadurch erhöht. Oder zum Beispiel, wenn wir lachen, werden 240 von insgesamt 630 Körpermuskeln trainiert. Und zusätzlich schüttet es das Hormon, das Glückshormon aus, Endorphine, da hört man sehr viel heute. Das ist das eine, die Glückshormone steigen und die Produktion von Stresshormonen, von Adrenalin und Cortisol werden reduziert. Das heißt, Lachen ist die beste Medizin und ist auch kostenlos, ziemlich. Ja, das ist zum Einstieg, bevor ich mit dem ernsteren Teil beginne. Wir haben schon gehört, das, was ich am Anfang auch vorhabe, Ihnen ein bisschen Information zu geben. Und die erste Information, von der wir auch schon gehört haben, haben psychosomatische Erkrankungen in den letzten 20 Jahren zugenommen. Die Weltpresse antwortet mit einem ganz klaren Ja. Die Nachfrage nach psychosomatischer Medizin und Psychotherapie ist in den letzten Jahren tatsächlich dramatisch gestiegen. Die Zahlen lassen sich auch belegen. Ich mache nicht sehr viele Zahlen, aber ein bisschen was zum Einstieg. Vor der Jahrtausendwende führten die orthopädischen Erkrankungen als Grund für vorzeitiges Ausscheiden. Und um die Jahrtausendwende ist es gekippt und die psychosomatischen Krankheiten gingen nach vorne. Inzwischen 2011 sind genauso viele Leute wegen psychosomatischen Erkrankungen vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden wie wegen orthopädischen Problemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zusammen. Das zeigt einfach eine ganz deutliche Dramatik von der Entwicklung in den letzten 10 bis 15 Jahren. Eine zweite Information, die ich auch sehr interessant finde: Gläubige Menschen sind in ihrem Leben zufriedener und kommen auch leichter mit Schocks wie Jobverlust oder Scheidung zurecht. Obwohl sie gegen Scheidung sind, trotzdem kommen sie leichter zurecht. Und die gesammelten Daten tausender Europäer lassen vermuten, dass Religion doch einen entscheidenden Einfluss auf das Glück eines Menschen haben könnte. Andrew Clark von der School of Economics in Paris und Ursulia Lelks vom European Center for Social Welfare Policy and Research nutzten diese Umfragen unter katholischen und evangelischen Christen, um einfach zu testen, wie eben wirklich mit Schocks und verschiedenen Sachen umgegangen wird. Für mich ist dieser Zusammenhang, das ist der dritte Punkt, ein sehr spannender, und ich lese Ihnen Zitate. Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Diese Zitate stammen, vielleicht haben Sie einige schon erkannt, aus der Bibel, aus den Psalmen, die doch schon einige tausend Jahre alt sind. Das heißt, die Menschheit kennt eigentlich schon sehr, sehr lange die Zusammenhänge von einer verletzten, verängstigten, gekränkten oder auch bedrohten Seele und die Auswirkungen auf den Körper. Also es ist schon sehr drastisch, wenn man denkt, in den Psalmen steht das schon drinnen, mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras und mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Christen, die in der Bibel lesen, lesen natürlich auch solche Zitate und befassen sich vielleicht auch dann in Notsituationen mit dieser Ehrlichkeit von den Schriftstellern in der Bibel. Und in der aufsteigenden, imposanten, vorwärtsstrebenden Wirtschafts-, Wissenschafts- und anderen schaftgläubigen Welt verdrängt man solche Aussagen gerne komplett. In allen meinen Ankündigungen für meinen Vortrag wird beschrieben, wie sehr Körper, Seele zusammenhängen. Ich selber kenne diese Zusammenhänge jetzt sehr gut, seit über 15 Jahren ungefähr. Als junger Mensch hatte ich natürlich keine Ahnung davon. Psychologie war eigentlich für mich nicht wirklich wichtig. Mein Vater, der Arzt war, hielt gar nichts von dem Psychogramm. Gar nichts. Und in den christlichen Kreisen, in denen ich mich viel bewegte, war es eigentlich, ganz ehrlich gesagt, sehr lange Zeit auch nicht wirklich ein Thema. Ganz ehrlich war Psychotherapie, Psychologie für mich irgendwie lange etwas Suspektes, genauso wie es für die herkömmliche Schulmedizin auch war. Und ich war einfach auch zu jung, um aus der Bibel, die ich wirklich liebte und auch viel las, Zusammenhänge in die Tiefe zu erkennen. Warum ist es so? Wie sind die Vorgänge im Körper? Für mich ist es sehr wichtig geworden, Zusammenhänge zu erkennen, auch verstehen zu lernen. Und dennoch, das muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, nicht irre daran zu werden. Also Zusammenhänge erkennen, verstehen lernen und doch nicht irre daran werden, was mitunter schon passieren kann, weil wenn man zum Beispiel seine Geschichte aufarbeitet und weiß, dass man als Baby schon völlig vernachlässigt worden ist und auch als Kind viele traumatische Erlebnisse gehabt hat und dann weiß, was die Psychologie dazu sagt, was dann für ein verkorkster Mensch rauskommt, dann könnte man schon auch depressiv werden. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich Zusammenhänge sehe, erkenne und etwas daraus lerne. Das Leben hat mich einfach Besseres gelehrt, dass ich wirklich gelernt habe, Zusammenhänge von Körper, Seele und Geist zu verstehen. Und darüber möchte ich Ihnen heute einfach auch referieren. Für mich ist einfach ein Bild in diesem Zusammenhang wichtig, was ich jetzt gerade gesagt habe, also Zusammenhänge verstehen und dass das bei mir was Positives bewirkt und dass ich nicht irre werde daran. Es ist für mich so ein Bild einer Blume, die blüht, und die Blume, wenn sie dann schon so zum Ende hinzugeht, wenn sie schon so am Verwelken ist, verliert sie die ganzen Blätter. Und das wäre das Bild dafür, dass ich in meinem Lernprozess stecken bleibe. Aber wenn die Blume einen Samen in sich entwickelt und noch weiter am Stängel bleiben kann, entwickelt sich Samen, wenn sie nicht vorzeitig geschnitten wird, entwickelt sich der Samen in der Blume, und das ist für mich das Bild, wie es sein kann, wenn wir nicht im Prozess stecken bleiben, dass wir einen Samen entwickeln und wir können diesen Samen dann ausstreuen und positiv weitergeben. Die gekränkte Seele. Zunächst wollen wir uns einmal den Begriff Seele anschauen. Der Begriff Seele hat vielfältige Bedeutungen, je nach den unterschiedlichen mythischen, religiösen, philosophischen und psychologischen Traditionen und Lehren. Im heutigen Sprachgebrauch ist oft mit Seele die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge bei Menschen gemeint. Also Seele ist die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge bei Menschen. Und das Wort Seele steht oft für Psyche. Die Seele verleiht auch dem Menschen seine Persönlichkeit. Also das heißt, ihre Seele, deine Seele, meine Seele, jede Seele drückt etwas von meinem Inneren aus und es macht meine Persönlichkeit aus. Wie ich fühle, wie ich lache, wie ich mich gebe, wie ich denke, wie ich mich ausdrücke, das ist das Seelenleben. Die Seele ist genauso zerbrechlich wie der Körper, kann auch Defizite haben, und die Verletzlichkeit der Seele, also wie eine Seele verletzt wird, hängt auch von ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen, auf die ich dann später eingehen möchte. Was ist eine gekränkte Seele? Vor über 10 Jahren war ich auf einer Fortbildung und der vortragende Professor hat von einem jungen Mann erzählt, der einen sehr schweren Motorradunfall gehabt hat. Und die Ärzte waren ganz stolz, als sie ihn nach einigen Wochen gehend wieder aus dem Krankenhaus entlassen konnten. Dieser junge Mann ist aber dann wieder nach einigen Monaten wieder eingeliefert worden. Und diesmal aber mit einem Selbstmordversuch. Und der Professor hat den Vortrag dann beendet mit diesem Beispiel und er hat gesagt, leider hatte der junge Mann seinen Unfall seelisch nie verkraftet. Die Ärzte hatten vergessen, dass nicht nur der Körper repariert werden muss, sondern auch die Seele. Der Leiter des Wiener Krankenhauses, der Barmherzigen Brüder, Reinhard Pichler, sagte, hinter der Drohung gewalttätiger Männer steckt oft ein kleines, gekränktes Selbst, das nach Zuwendung und Nähe schreit. Hinter der Drohung gewalttätiger Männer steckt oft ein kleines, gekränktes Selbst, das nach Zuwendung und Nähe schreit. Was die Seele kränkt. Kränkungen sind mögliche Reaktionen auf gewisse Ereignisse. Wir werden durch gewisse Ereignisse verletzt, entwertet, zurückgesetzt Oder manchmal fühlen wir uns auch ignoriert. Zum Beispiel, eine gute Freundin von mir fragt in meiner Anwesenheit eine Bekannte, ob sie zur großen geplanten Geburtstagsparty kommen will. Sie fragt aber nicht mich, obwohl ich daneben stehe und eine sehr gute Freundin bin. Das Ehepaar freut sich auf eine neue Wohnung, die sie in Aussicht haben, und erfährt dann, dass Freunde, denen sie davon erzählt haben, sich auch darum beworben haben und sie diese Wohnung kriegen. Der Ehemann schwärmt ständig von seiner unkomplizierten, sexy, gut aussehenden Sekretärin und weiß bestens um ihre Sorgen Bescheid, aber nicht um die der Ehefrau. Der 8-jährige Knirps sagt zu seinem Sitznachbar: Ich weiß eh genau, dass sich deine Eltern scheiden lassen, und zeigt ihm dabei die Zunge. Und die 4-jährige brüllt den Vater an und sagt zu ihm: Aber du bist dumm, nur die Mama darf das machen. Schon vor über 2000 Jahren schrie die Menschenmasse: Kreuzigt ihn, weg mit ihm. Sie spuckten ihm ins Gesicht und verachteten ihn. Seit es Menschen auf der Erde gibt, müssen Menschen mit Kränkungen, seelischen Verletzungen und Erniedrigungen zurechtkommen. Und die Palette reicht hier von ganz leicht bis unerträglich, nicht zum Aushalten und am schwersten. Kränkungen verletzen die Gefühle, und daraus können wiederum tiefe Verunsicherungen der gekränkten Person resultieren. Und wenn man verunsichert ist, das kennen sicher viele von uns, dann reagiert man eigentlich auch wieder ganz anders, als man gerne reagieren würde. Das kann sein von Wut bis Selbstzweifel, Ohnmachtsgefühl, Hilflosigkeit, Trotzreaktionen und, wie wir eben jetzt schon öfter gehört haben, auch Sehnsucht nach Selbstzerstörung, aber auch Zerstörung von anderen, wie wir es leider auch in unserer heutigen Zeit sehr, sehr oft jetzt hören und immer öfter. Wir wollen einmal ein bisschen genauer hinsehen, noch einmal. Kränkung ist nicht gleich Kränkung. Das heißt, es gibt hier gravierende Unterschiede, und dies ist für mich sehr wichtig, weil leider heutzutage schon auch sehr viel in einen Topf geschmissen wird. Es gibt hier sehr viele Verwirrungen, und ganz ehrlich gesagt spielt auch manchmal das Geld bei diesen Dingen eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Wir leben in einer Zeit, in der viel aufgearbeitet und hinterfragt wird, in der viel, oft zu viel Unnötiges gesprochen wird und zu wenig Nötiges gesprochen wird. Viele Menschen lassen sich heute auch dazu hinreißen, in einer vulgären, unüberlegten, ausdrucksstarken Art zu sprechen, die auf Dauer verletzt, zerstört und kaputt macht. Wir leben auf dem Land. Man glaubt, das Land ist sehr idyllisch. Da gibt es keine Probleme. Es ist alles nur heile Welt. Dem ist nicht ganz so. Und Sie werden vielleicht sich schrecken über das, was ich jetzt sage, aber es ist wirklich so. Unser Haus liegt genau zwischen zwei Schulen. Das heißt, die Schüler gehen sehr viel auf diesem Weg, wenn sie hin und her gehen. Und wirklich jeden Tag höre ich Sätze wie, hey, fick deine Freundin und nicht mich. Oder zum Beispiel, du Arschloch, du Sau, treibst mit wem anderen. Die ersten Male, wie ich die Sätze gehört habe, war ich völlig schockiert, völlig aus allen Socken und habe mir gedacht, ich muss da rausgehen und Ordnung schaffen. Aber es ist tägliches Brot, es passiert täglich. Und Sätze wie, kann ich dir helfen? Kannst du mir bitte warten? Oder überhaupt ein Grüßen, wenn ich zum Beispiel diesen Weg gehe, höre ich sehr selten. Wohin hat sich unsere Sprache entwickelt? Was passiert da? Werden alle diese jungen Menschen, die jetzt so miteinander sprechen, einmal ein Fall für den Psychiater? Werden alle die Scheidungskinder und die Kinder aus Patchwork-Familien und Kinder, die so gekränkt werden, auch solche Fälle? Wem gibt man die Schuld und wie geht man mit dem Ganzen um? Die seelischen Kränkungen fangen zuerst einmal im ganz stinknormalen Alltag an. Zuerst in der Familie, in der Schule und in der näheren Umgebung. Wenn Kinder in der Familie schon solche Sätze ständig hören und ständig nur fluchen und schreien hören, dann ist das, was ich auf dem Schulweg da draußen höre, natürlich auch für die Kinder normal. Aber es ist nicht normal. Es ist absolut nicht normal. Die gekränkte Seele hängt auch jetzt die Kränkung, wie stark eine Seele gekränkt ist, hängt auch von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und die möchte ich Ihnen jetzt der Reihe nach sagen. Der erste Punkt ist, es hängt von der Stärke und von der Intensität der Verletzung ab. Also wie sehr eine Seele gekränkt ist, hängt von der Stärke und der Intensität der Verletzung ab. Das heißt jetzt ganz praktisch, wenn wir das Beispiel jetzt wieder vom Schulweg hernehmen, wenn ein Kind jetzt zu Hause auch schon ständig hört, du bist ja so ein Depp, aus dir wird ja sowieso nichts Gescheites. Oder jetzt geh endlich in dein Zimmer, ich kann dich einfach überhaupt nicht mehr aushalten und ausstehen, verschwind endlich einmal. Und dann passieren am Schulweg auch solche Sachen und dann kommen sie aus der Schule heraus und dann hören sie in der Arbeit, du nichts nutzt, du bist ja sowieso für nichts gut. Du hast einen falschen Beruf, such dir ganz was anderes. Und so geht es weiter, dann wird eine Seele natürlich sicher sich nicht gesund entwickeln können. Je länger und je intensiver die Kränkungen dauern, umso mehr verformt sich eine Seele. Der zweite Punkt hängt auch ein bisschen mit dem ersten zusammen. Also das ist die Dauer. Also Intensität ist wieder ein bisschen was anderes wie Dauer, weil es gibt wirklich Ausdrücke, die so tief gehen und so unter der Gürtellinie sind, die wirklich so kränken können, das ist die Intensität. Und die Dauer ist noch einmal ein bisschen was anderes. Je länger es dauert, umso schlimmer für diese Seele. Und Sie kennen den Ausspruch, ein Tropfen hüllt den Stein. Das heißt, eine Kränkung, oder wenn wer mal sagt, mein Gott, na, du bist der Depp, ja, ist auch nicht ganz fein, aber wenn man das einmal hört im Leben oder zweimal oder dreimal, kann man es verkraften. Aber wenn du das tagtäglich hörst oder wirklich ständig, ständig, ständig in deinem Leben, dann ist es was anderes und mit der Zeit hüllt es die Seele aus und macht mit der Seele natürlich etwas anderes. Der dritte Punkt ist, wie geschehen Verletzungen? Verletzungen an der Seele können geschehen von außen durch andere Menschen, dass mich einfach immer wieder andere Menschen verletzen, blockieren, Sachen sagen zu mir, die demütigen, die mir Energie rauben, die mir Kraft rauben. Aber sie können auch aus mir selber kommen. Das heißt, dass ich mich immer wieder selber kränke und ich komme einfach nicht klar mit mir. Sie werden es nicht glauben, aber ich kenne das von mir selber auch. Ich bin sehr streng erzogen worden zu Hause und eigentlich Lob war überhaupt nie in unserem Hause. Und ich habe die Eigenart gehabt, dass immer, wenn ich was nicht geschafft habe, habe ich mich angefangen, mich selber zu beschimpfen. Ich habe einfach immer gesagt, du bist so dumm, reiß dich zusammen, du bist einfach blöd, wieso schaffst du das nicht? Und das ist Selbstkränkung. Das hat mit dem anderen jetzt nicht wirklich was zu tun, sondern das habe ich dann natürlich aus den Folgen vom anderen, aber trotzdem habe ich selber mit mir gemacht. Und ich habe erst lernen müssen, mit mir selber liebevoll umzugehen, mich selber zu achten, mich selber wertzuschätzen und mich selber anzunehmen. Und eine gekränkte Seele kann auch noch, also wir haben gesagt, von anderen Menschen, aus mir selber, aber es kann natürlich auch überhaupt von der Umwelt herkommen, zum Beispiel durch Umzüge, durch Katastrophen, Unfälle, traumatische Ereignisse, die wir ja jetzt auch sehr viel im Fernsehen sehen, wenn so ein Erdbeben oder ein Tsunami über das Land geht, das kränkt auch eine Seele, es zerbricht eine Seele und auf Dauer, wenn dieser Zustand natürlich, so wie wir es auch sehen, im Fernsehen sehr lange anhält, dann kann das sehr wohl die Seele auch kaputt machen. Also wir sehen, es ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Und ein weiterer Punkt ist noch von der Individualität der Person. Von der Individualität der Person. Jede Person ist ein Individuum, jede Person ist anders, jede Person spürt, hört, fühlt und artikuliert anders und jede Person geht auch anders mit Kränkungen um. Die Typenlehre versucht Menschen nach ihren Eigenschaften zu kategorisieren. Das ist eigentlich was sehr Wertvolles, weil man aus der Typenlehre manchmal Impulse bekommt und man kann sich dann auch ein bisschen einordnen, man kann sich selber besser kennenlernen durch die Typenlehre. Es können einem sozusagen ein bisschen die Augen geöffnet werden für die eigene Persönlichkeit. Und das kann einem dann auch helfen, besser und gesünder mit sich selber umgehen. Ich selber habe einige Bücher gelesen. Ich sage Ihnen jetzt drei Bücher, die mir persönlich sehr geholfen haben. Sie brauchen es nicht aufschreiben, ich lege nachher dann Arbeitsblätter hinten auf, da habe ich das auch aufgeschrieben. Ein Buch heißt Ich Yin, Du Yang, das ist aus der chinesischen Medizin, ist sehr interessant, lustig, praktisch geschrieben und auch interessant, den Aspekt von den Chinesen zu sehen, der aber sehr treffend ist. Es wäre ein eigenes Thema, die Typenlehre, dazu ist die Zeit zu kurz. Das Enneagramm ist mit einem christlichen Hintergrund, geistlichen Hintergrund auch. Und gerade lese ich jetzt ein Buch, was mich sehr bewegt, Leben mit Hochsensibilität. Also das sind drei wunderbare Bücher. Wer Interesse hat, Persönlichkeit studieren möchte und da ein bisschen mehr hineinschmökern möchte, ist wirklich zu empfehlen. Für mich ist es am wichtigsten geworden, dass Menschen mit einer hohen Sensibilität, mit einem großen Versorgerinstinkt und mit einem intensiven Hingabegefühl wesentlich leichter gekränkt und verletzt sind als Menschen, die alles nicht zu ernst nehmen, die schnell weitergehen können, weiterschauen können und vorbeigehen können. Es ist sehr interessant, vom wissenschaftlichen Standpunkt her weiß man inzwischen, dass es in der Bevölkerung 20-30% hochsensible Menschen gibt. Interessanterweise auch in der Tierwelt genau dasselbe, derselbe Prozentsatz. Hochsensible Menschen sind, so wie wir auch gehört haben, sind sehr oft Menschen, die begabt sind, musikalisch sind, hingebungsvoll sind, sehr viel spüren in der Luft. Du gehst in einen Raum und du spürst sofort, ist die Atmosphäre gut oder schlecht. Und du fühlst dich auch sofort persönlich angegriffen, wenn der Redner vielleicht irgendwas sagt, nicht zu dir, aber er trifft irgendwas und du glaubst, es ist nur für dich gesagt und der hat sicher dich gemeint und niemand anderen. Hochsensible reagieren anders und Menschen, die sich sehr hingeben in alles, auch. Ein Beispiel, eine hochsensible Frau geht mit ihrem lustigen, belastbaren, unternehmungslustigen Mann in einen Verein und sie haben dort viele Freunde, sie fühlen sich dort wohl, sie haben über Jahrzehnte Freundschaften geschlossen, die Frau versorgt alles, was nur irgendwie zum Versorgen geht und bringt ihnen sogar die Sachen, den Kuchen nach Hause und besucht sie, wenn sie krank sind und also unternimmt alles, damit es allen gut geht. Und der Mann unterhält sich gerne übers Wetter, übers Motorrad und über das, was er in der Freizeit macht und wie er seine Gegner am besten vom Tennisplatz jagen kann. Und nun gibt es in diesem Verein plötzlich Probleme und es entstehen Zwistigkeiten, Streitereien, man wirft sich gegenseitig etwas vor und es artet ziemlich aus. Welche Person, Rätsel, glauben Sie, wird zerstörter, geknickter, verletzter aus dem Verein gehen oder zurechtkommen mit diesen Dingen? Ein Orkan knickt leichter eine Sonnenblume als eine Eiche. Ein seelischer Sturm knickt leichter den Schwachen und Sensiblen als den Starken, Bodenständigen und Belastbaren. Wir erkennen in all den Dingen, dass seelische Verletzungen, die auch Folgen haben, von vielen verschiedenen Faktoren abhängen. Die gekränkte Seele und der reagierende Körper oder was die Seele kränkt, macht den Körper krank. Tatsächlich weiß die Medizin nun immer mehr über die Auswirkungen von einer kaputten, traurigen Seele auf den Körper. In der Medizin spricht man von Psychosomatik. Sie haben das sicher schon alle gehört und es ist jetzt auch wirklich sehr viel in den Medien. Psychosomatik. Aus dem Altgriechischen das Wort Psyche steht für Atem, Hauch, Seele und Soma steht für den Körper, Leib und für das Leben. Das heißt, die Psychosomatik beschreibt die engen Zusammenhänge zwischen Psyche, Seele und Soma, Körper. Wir können uns 100-mal sagen, es ist alles in Ordnung. Wir können uns etwas vorlügen, vortäuschen. Wenn die Seele auf lange Zeit hin krank und irritiert ist, gibt es auf Dauer auch Probleme im Körper. Wenn die Seele über lange Zeit belastet ist, gibt es auf Dauer auch Probleme im Körper. Zum Beispiel weiß man inzwischen, dass Herzinfarktpatienten häufig auch Patienten sind, deren Emotionalität und deren Gefühlswelt gestört ist. Aufsteigende Gefühle werden oft verdrängt, negiert, nicht wahrgenommen und das Herz wird verschlossen und das Herz reagiert dann natürlich auch auf dieses Eingeschlossenwerden. Inzwischen weiß man auch aus der Forschung, dass der Körper zum Beispiel, das ist aber nur eine Sache von vielen Sachen, wie der Körper reagiert, aber dass der Körper zum Beispiel unglaublich viele verschiedene Hormone ausschüttet, um mit Situationen klarzukommen, um Herausforderungen schaffen zu können. Sie wissen das selber, ich habe es mir auch gemerkt vom Vortrag, die Nervosität steigt, der Blutdruck steigt, die Muskelspannung steigt, man fängt zum Schwitzen an, das ist, der Körper schüttet Hormone aus, muss sich vorbereiten auf das, was jetzt kommt, was ja in diesem Fall gut ist. Aber der Körper schüttet sowohl bei positiven Sachen Hormone aus, also zum Beispiel, wie wir es am Anfang erlebt haben, Lachen, Witze, schüttet Endorphine aus, Glückshormone, Urlaub, Entspannung, alleine die Worte, fängt schon was an zum Fließen. Der Körper reagiert darauf, aber der Körper reagiert natürlich auch auf negativen Stress. Positiver Stress ist Eustress und setzt positive Hormone, Glückshormone frei. Und negativer Stress ist Distress und da werden ebenfalls die Drüsen aktiv. Adrenalin, Cortisol werden ausgeschüttet. Diese Hormone bewirken zum Beispiel, wie ich sagte, erhöhte Muskelspannung, erhöhter Blutdruck, Herzklopfen, Atembeschleunigung, Schweißausbruch, mitunter Schluckbeschwerden habe ich auch manchmal, dass die Kehle so trocken wird, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer was trinken. Das kennen Sie sicher selber auch aus Situationen. Und jetzt kann man sich einfach gut vorstellen, dass natürlich je länger dieser negative Stress dauert, umso länger muss auch der Körper ständig diese Hormone produzieren, damit er zusammenkommt mit den Problemen und dass das natürlich auf Dauer dann auch Krankheiten macht, ist auch klar. Es macht Krankheiten im Stoffwechsel, Nervensystem, Herz-Kreislauf-System, Bewegungsapparat und so weiter. Das Gesundheitsministerium des Staates New York hat einmal Fotografien von zwei menschlichen Nebennieren veröffentlicht. Und die eine war normal. Die Nebenniere schüttet auch dieses Adrenalin und Cortisol aus bei Stress. Und die eine Nebenniere war normal. Die andere war stark erweitert wegen nervlicher Überbelastung. Und der Patient, dem man dann die erweiterte Drüse entnommen hat, war auch vorzeitig gestorben, weil das überschüssige Adrenalin seine Körperfunktionen durcheinandergebracht hat. Ich mag gern praktische Beispiele und deshalb bringe ich Ihnen wieder eines. Wir sind in einer Siedlung, also wir im Raum befinden uns in einer Siedlung und da sind zwei Häuser nebeneinander und vor dem einen Haus steht ein VW-Käfer und vor dem anderen Haus steht ein Porsche. Und jetzt denkt sich dieser Mann von dem VW-Käfer, denkt sich, ich habe zwar nicht so viel Geld wie du und ich habe nur mein VW Käfer, aber ich zeig dir, dass mein Käfer genauso schnell fährt wie dein Porsche. Und er steigt ins Auto ganz stolz und er zieht voll weg, steigt volle Bulle aufs Gas und fährt sein Auto wie einen Porsche. Ja, auch wieder ein Rätsel. Wie lange, glauben Sie, kann das funktionieren? Vor allem, das Problem ist dann, vielleicht zeigt der VW-Käfer zuerst einmal nur ein komisches Geräusch. Und der Besitzer denkt sich, du gibst mir da nicht auf, weil du fährst wie ein Porsche. Dem zeigen wir es, unserem Nachbarn. Und was passiert dann? Es tritt ein Domino-Effekt auf. Sie kennen das vielleicht aus dem Fernsehen. Man schubst einen Stein an und dann geht es zack, 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 zack. Und es fallen alle anderen Steine mit um. Ich habe einen Zeitpunkt in meinem Leben gehabt. Erstens einmal, wo ich den Domino-Effekt kennengelernt habe. Eine Sache hat angefangen, in meinem Körper zu spinnen. Und nachdem ich das ignoriert habe und auch nicht gewusst habe, was da los ist, sind ganz viele andere Sachen dazugekommen. Und ich habe auch einen Zeitpunkt in meinem Leben gehabt, in dem ich mir immer wieder einsuggerieren musste, bleib ruhig, entspann dich, nicht durchdrehen. Du schadest nämlich nur dir selber. Es war wirklich so. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich aufreg, wenn ich mich wieder reinziehen lasse in eine negative Diskussion, in etwas, was mir irrsinnig viel Energie kostet, ich habe dann gemerkt mit der Zeit, ich schade nur mir selber. Ich habe nicht einmal dem anderen geschadet, sondern mir selber. Und ich habe wirklich ganz bewusst mir das auch gesagt. Österreich liegt mit Alkohol und Rauchen an der Spitze der europäischen Länder. Wir haben eine hohe Rate an Selbstmorden, haben wir gehört, und sogenannten Zivilisationskrankheiten. Diese nehmen zu. Und es gibt aber in der Medizin immer mehr Stimmen, die den Menschen als Ganzes sehen wollen. Und auch Gott sei Dank immer mehr Mediziner erkennen, dass doch der Körper und die Seele zusammenhängen. Erwin Ringel hatte mal das Lied aus der Fledermaus, Glücklich ist, wer vergisst, als die heimliche Hymne des Österreichers bezeichnet. Vielleicht kennen Sie das Lied, Glücklich ist, wer vergisst, die heimliche Hymne der Österreicher. Wir haben in unserer Gesellschaft gelernt, unser Gefühl ständig unter Kontrolle zu haben und merken dabei sehr oft nicht, dass wir eigentlich gar nichts mehr unter Kontrolle haben. Tanzen, Musik, Lachen gehörten früher mal ziemlich normal in die Gesellschaft. Traurigkeit durfte gepflegt werden. Wenn jemand gestorben ist, war es ganz normal, ein Jahr Trauerkleidung zu tragen. Und diese Menschen wurden auch in ihrer Trauer respektiert und gesehen. Und heute brauchen wir Lachseminare, Tanzseminare, Körpertherapien. Alles muss therapiert werden, weil unsere Gefühle eingesperrt werden und unsere Seele dabei oft verkümmert. Jemand sagte einmal, man kehrt die Kobra unter einen Teppich, dort legt sie aber Eier und kommt nun als neurotisches Symptom, als psychosomatisches Leiden, als Herzinfarkt, als Nierenkolik oder gar als Karzinom hervor. Es ist ein bisschen ein beängstigender Ausspruch. Aus meiner Familiengeschichte weiß ich, wie schlimm es ist, wenn alles verdrängt wird, nichts zugelassen wird und wenn man alles unter den Teppich kehren will und muss. Ich habe als sehr sensibles Kind sehr viel in meiner Familie gespürt, aber ich habe es natürlich nicht ausdrücken können. Und erst als Erwachsene haben sich mir einige schlechte Wurzeln aus meiner Familie offenbart, die schon über Generationen gegangen sind und die nie angeschaut wurden und nie bereinigt wurden. Ich persönlich weiß inzwischen ganz genau, dass jegliches seelische Leid, jegliche seelische tiefe Verletzung und auch jegliche Verdrängung, die sehr lange dauert im Leben eines Menschen, sich wirklich körperlich auch manifestieren kann. Ich habe am eigenen Leib das wirklich erlebt. Ich persönlich habe meine Familiengeschichte angeschaut, habe über Schmerzvollem geweint. Ich war auch wütend darüber. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich eine volle Wut gehabt auf vieles und alles, was gelaufen ist. Hat auch sein dürfen zu dem Zeitpunkt damals. Aber ich habe auch meine Knie gebeugt vor Gott und habe auch bei Gott Vergebung und Reinigung gesucht. Ich habe mich vor 15 Jahren, ist schon lange Zeit, auf den Weg gemacht, um meine verwundete Kinderseele anzuschauen und wirklich auch zu bearbeiten. Ich habe mir Hilfen gesucht, ich habe mich mit Menschen umgeben, die mich verstanden haben, die offen waren, und ich bin viele, viele Schritte gegangen, um da zu sein, wo ich jetzt bin, körperlich und seelisch. Ich habe meine Wüstenzeiten, es waren wirkliche Wüstenzeiten, wer Wüste, seelische Wüsten kennt, weiß, wie schmerzvoll das ist, wie alleine man manchmal ist, wie trocken es da ist. Ich habe meine Wüstenzeiten, meine Tiefs und auch meine Erschütterungen dazu genutzt, dass etwas Fruchtbares, etwas Verändertes und ich glaube schon noch etwas Besonderes, also für mich ist es auf jeden Fall sehr besonders, dabei herauskommt. Und ich kann sicher mit Pfarrer Sebastian Kneipp sagen, den Ausspruch, ich kann mit ihm übereinstimmen. Er hat einmal gesagt, ich bin Seelsorger und habe Gott schon oft dafür gedankt, dass er Krankheiten zulässt, durch welche der Mensch heimgesucht und von Irrwegen abgeleitet wird. Er hat gesagt, ich bin Seelsorger und habe Gott schon oft gedankt dafür, dass er Krankheiten zulässt, durch welche der Mensch heimgesucht und von Irrwegen abgeleitet wird. Das klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber ist es nicht tatsächlich so, dass wir manches Mal in unserem Leben Einschnitte und Erschütterungen brauchen, um wirklich zu ganz neuen Gedanken, zu ganz neuen An- und Einsichten zu kommen? Wir Menschen neigen einfach dazu, dass wir schön in einer Bahn gehen, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber manchmal haben wir auch Scheuklappen und können vieles nicht erkennen, was wäre, wenn die Scheuklappen weg wären. Haben Sie gewusst, vielleicht wissen es einige von Ihnen, dass in der Bibel das Wort Gericht was für uns ja sehr brutal klingt, mit dem griechischen Wort Krisis übersetzt ist. Krisis. Als ich das gehört habe, hat es mich sehr tief berührt, weil ich nämlich plötzlich auch erkannt habe, dass Krisis, Gericht, aber ich sage bewusst Krise, dass das nicht immer schlecht ist, sondern es öffnet uns manchmal die Augen für ganz neue Dinge. Was die Seele kränkt, macht auch den Körper krank. Wir haben jetzt einiges darüber gehört. Es ist aber auch umgekehrt so, auch wenn der Körper zum Beispiel lange Zeit krank ist, kann das auch die Seele zermürben. Das kennen vielleicht auch einige von Ihnen. Also es ist beides. Was die Seele kränkt, macht den Körper krank. Aber es kann auch umgekehrt sein. Wenn du immer körperliche Probleme hast, dann kann es die Seele kaputt machen und zerstören und entmutigen und frustriert machen und depressiv machen und so weiter. Und wenn der Körper und die Seele krank sind, ist auch der Geist blockiert. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, Körper, Seele, Geist, eins von meinen Lieblingsthemen auch. Aber dazu nur ein ganz kurzer Abstecher zu diesen Zusammenhängen Körper, Seele, Geist. Der Körper ist unser Haus, in dem wir wohnen. Also Sie stellen sich das vor, ein leeres Haus, das ist unser Körper. Die Seele ist unser Innenleben, sozusagen die Einrichtung von dem Haus. Du gehst in ein Haus, in ein eingerichtetes hinein und du merkst sofort oder spürst sofort, bah, da ist gut. Oder, oh, das ist aber kalt, das Haus. Obwohl es eingerichtet ist, obwohl alles drinsteht, aber es ist kalt. Und so ist Körper unser Haus, die Seele unsere Einrichtung und der Geist ist der Atem, der alles lebendig macht. Bildlich der Atem, der Hauch, der Wind geht durchs Haus und bewegt die Vorhänge und man merkt, es ist frische Luft, da ist Leben, es tut sich was. Haben Sie schon einmal bemerkt, wenn Sie zum Beispiel Schmerzen haben im Körper oder auch an der Seele, dass Sie anders atmen? Ist das jemand schon aufgefallen? Schmerzen, Schock, Frustration lassen den Atem eher stocken. Ich atme eher oberflächlich, ich bin da heroben. Man weiß das selber, wenn man einen Schock hat, dass man... Also momentan ist der Atem sogar weg. Ruhe, Entspannung, Geborgenheit lassen auch den Atem fließen. Atem ist Sauerstoff, Atem ist Leben. Das hebräische Wort Ruach kommt im Alten Testament 378 Mal vor und an bestimmten Stellen im Alten Testament wird das Wort mit Geist, Wind, Atem übersetzt. Aber wir sind ohne Atem, das weiß jeder, sind wir tot. Wenn der Atem nicht mehr in uns ist, dann ist der Mensch zwar da, er liegt da, aber der Körper ist tot, er ist starr, es ist kein Leben mehr in ihm. Die Seele geht, es ist tot. Und deshalb, Körper, Seele und Geist sind eine wunderbare Einheit und sollen auch als eine solche gepflegt und geachtet werden. Körper, Seele und Geist sind eine wunderbare Einheit und sollen auch als eine solche gepflegt und geachtet werden. Was die Seele kränkt, macht den Körper krank. Und was jetzt? Mein letzter Punkt. Ich bin bald fertig. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Luft und Atem zum Zuhören. Geht's noch? Gut. Gut. Was die Seele kränkt, macht den Körper krank und was jetzt? Schritte in Richtung Heilung passieren nur dann, wenn ich mich auch ehrlich nach Heilung bzw. nach Schritten in Richtung Besserung sehne und ehrlich bereit bin, an Heilung zu arbeiten und sie auch zuzulassen. Ohne Wenn und Aber, ohne Gedanken an Geldvorteile oder andere Vorteile. In Deutschland zum Beispiel, das habe ich auf einem Seminar gehört, werden zum Beispiel in gewissen Krankenhäusern Kur- und Rehabilitationsanträge nur dann bewilligt, wenn keine Anträge auf Frühpension, Invaliditätspension oder andere Pensionen laufen. Warum? Vielleicht denken sich's manche von Ihnen. Man stellte nämlich fest, dass bei den Personen, wo Anträge laufen, die wollen gar nicht gesund werden. Die wollen ihre Pension kriegen, die wollen ihre Zuschüsse kriegen und die wollen das kriegen, was sie glauben, dass ihnen zusteht. Das klingt vielleicht hart, aber man muss auch diese Seite einmal ganz ehrlich anschauen. Es ist ein bisschen ein harter Gedanke, aber es ist was Wahres dran. Ich kann das selber aus meinem Leben bestätigen. Ich habe mir immer wieder mal gedacht, ich suche an um Pension, aber mich hat jeder ausgelacht, weil ich so zu gut ausschaue. Und ich kann nicht so traurig schauen, da muss mir schon ganz, ganz, ganz schlecht gehen. Da bin ich dann eigentlich schon ganz fertig. Ja, aber das ist eine Tatsache. Wie gesagt, das läuft in Deutschland so. Kann sein, dass sich Österreich irgendwann einmal anschließt, weil dadurch natürlich Geld gespart wird. Ich halte mich jetzt bei den Schritten für Heilung auch ein wenig an Pfarrer Sebastian Kneipp, den ich in seinem Denken wertschätze und der auch wirklich biblische Prinzipien hat für Heilung. Ich setze den ersten Punkt als erster Lebensordnung. Lebensordnung ist einmal ein ganz wichtiger Punkt im Heilungsprozess. Und ich setze auch da wieder bei der Lebensordnung einen Punkt an erste Stelle und das ist Hinwendung zu Gott. Klingt vielleicht für manche bedrohlich. Ich würde es mir nicht wünschen, aber ich weiß, dass es das sehr oft gibt, weil da leider auch sehr viel Negatives gelaufen ist in Glaubensdingen. Aber ich drücke es jetzt einfach einmal so aus, Hinwendung zu Gott, Frieden machen mit unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns kennt, uns liebt, der uns helfen will, der uns Erkenntnis, Offenbarung und Licht schenken kann. Und wenn wir wirklich Frieden mit Gott haben, wird sich auch unsere Sprache, unsere Gedanken und unsere Haltung zu vielem verändern. Wenn wir wirklich Frieden mit Gott haben, wird sich unsere Sprache, unsere Gedanken und unsere Haltung zu vielem verändern. Ich persönlich weiß, dass ich ohne Gott, ohne Gottes Wort, das für mich wirklich ein unheimlicher Schatz ist, alleine die Psalmen, die meine Seele inspiriert haben, meine Seele getröstet haben, meine Seele aufgerichtet haben. Dieses Wort Gottes ist für mich ein unheimlicher Schatz und ohne Gottes Hilfe und Liebe und Erbarmen wäre ich sicher nicht hier, wo ich jetzt bin. Ich habe auch Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich nicht mehr weiterleben wollte. Ich habe in meiner Familie zwei Selbstmorde innerhalb von einem halben Jahr gehabt. Und bei einer Beerdigung hat der Pfarrer gesagt, so wie es auch gesagt worden ist, Selbstmörder Bei denen ist es nicht so, dass sie nicht mehr leben wollen. Sie wollen nur anders leben. Sie können nicht mehr so leben, wie es ist. Und ich habe damals gedacht, ja, es stimmt. Und habe auch damals für mich gesagt, ich will anders leben und dazu muss ich etwas unternehmen. Ich habe oft Engpässe erlebt in meinem Leben, aber ich habe auch erlebt, wie Gottes Geist mich wirklich berührt hat, wie ich auf einmal, wo ich angestanden bin, neue Ideen bekommen habe, neue Schritte gesehen habe, neue Erkenntnisse bekommen habe, Mut bekommen habe. Und eine Frage: Warum hat unsere Kriegsgeneration so überlebt, wie sie überlebt hat? Fragen Sie alte Menschen. Sehr oft haben sie gebetet und dem Herrgott vertraut. Und der Herrgott hat ihnen geholfen. Dazu gibt es xx Bücher, die man lesen kann. Und ich kenne unzählige Geschichten. Wir brauchen Erkenntnis. Gott sagt, wenn ihr keine Erkenntnis habt, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Und wir brauchen nicht nur menschliche Erkenntnis. Wir stehen an mit menschlicher Erkenntnis. Wir brauchen mehr. Und wir brauchen von da oben, von dem, der uns geschaffen hat, brauchen wir Erkenntnis. Ich kann Sie nur dazu ermutigen. Der zweite Punkt ist, kleine Schritte gehen. Selbstwahrnehmung, wer bin ich, was sind meine Eigenschaften, meine Begabungen, meine Stärken, meine Schwächen. Ich akzeptiere meine Persönlichkeit, nehme sie an, vergleiche nicht ständig, vergleiche nicht VW Käfer mit Porsche, sondern stehe zu dem, wer ich bin, was ich bin. Ich lerne, Grenzen zu setzen, gesunde Grenzen zu setzen und ich darf einfach auch so sein, wie ich bin. Zu den kleinen Schritten gehört auch dazu, dass ich Geduld mit mir habe, weil das, was ich über Jahre und vielleicht Jahrzehnte gelernt habe und was in mir drinnen ist, das kann ich nicht einfach über Bord schmeißen, sondern das braucht Zeit. So wie der Tropfen den Stein gehöhlt hat, so braucht es jetzt wieder einen anderen Tropfen, der wieder anders formt. Geduld mit mir haben, kleine Schritte. Ich erlebe es immer wieder in meiner Therapie, dass Patienten sagen, was, das ist alles, was ich machen soll. Das ist ja gar nichts. Sage ich, es kommt schon noch mehr. Ich kann Ihnen ein Programm mit 20 Übungen geben, aber ich weiß nicht, wie lange Sie das dann wirklich durchhalten. Und meine Erfahrung ist, kleine Schritte, große Erfolge. Aber es braucht mehr Geduld. Der dritte Punkt ist auch noch in Heilung. Gleichgewicht von Spannung und Entspannung. Gleichgewicht von Ja und Nein sagen. Gleichgewicht von Schlafen und Wachsein. Gleichgewicht von Lachen und Weinen. Einfach in eine Balance kommen. Diese Balance ist beweglich, das ist nicht eine starre, das ist ein beweglicher Zustand, aber wenn wir lernen, in einem grünen Bereich zu sein, wird es uns besser gehen, als wenn wir ständig von einem Roten in den nächsten Roten hineinpendeln. Pfarrer Kneipp hat auch noch erwähnt, das wäre alles zu lang, das sage ich nur, gesunde Ernährung, Bewegung, Heilkräuter, Wasseranwendungen. Natürlich ärztliche Hilfe ist total notwendig. Seelsorge, Psychotherapie, Körpertherapien, Phytotherapie, Pflanzenheilkunde. Mich bewegt es so sehr, dass heutzutage Gott sei Dank wieder auch die Pflanzenheilkunde da ist. Gott hat uns so viel geschenkt in der Natur. Und es ist einfach wunderbar. Und eigentlich sollte Schulmedizin und alternativ Naturheilkunde mit zusammenarbeiten. Gott sei Dank tun das auch jetzt schon manche mehr. Es ist ein großer Segen. Gute Freundschaften sind Balsam für die Seele. Sprich gute Worte zu dir. Sprich gute Worte zu dir, lass gute Worte zu dir sprechen. Ich hatte einen Zeitpunkt in meinem Leben, da hatte ich das Gefühl, ich bin in einer völligen Sackgasse. Und ich bin da gesessen, ich habe wirklich nicht mehr gewusst, wie ich weitergehen soll. Es war einfach für mich nur ein Schlauch da und ein Ende da. Und auf einmal habe ich einen Satz im Geist gehabt und auf meiner Seele. Und dieser Satz war, ich bin in keiner Sackgasse, ich bin in einer Einbahnstraße. Und ich habe mir das dann bildlich vorgestellt und auf einmal ist Licht in mich hineingekommen. Ich habe mir gedacht, hä, Sackgasse, du stehst an. Ich meine, Einbahnstraße ist auch eng, aber sie geht weiter und sie führt zu vielen anderen Wegen. Und ich habe mir wirklich Woche für Woche in meinen Kalender geschrieben, ich bin in keiner Sackgasse, ich bin in einer Einbahnstraße. Und nach einigen Wochen hat sich alles gelöst und es war blauer Himmel. Ich habe einfach wieder drüber gesehen. Gute Worte zu dir selber sprechen, lass gute Worte auch zu dir sprechen von anderen Menschen. Wenn jemand sagt, hey, du bist heute aber fesch, dann sag danke und sag nicht, so ein Blödsinn, nein, das bin ich gar nicht. Sondern sag einfach einmal, danke, schön, dass du das sagst. Mach dich nicht runter, sondern sprich gute Worte. Aus der Wissenschaft wissen wir inzwischen, das Kindergehirn reift durch Liebe. Aber auch im Erwachsenenalter trägt Liebe und Verständnis intensiv. Das merkt sie in der Selbsthilfegruppe oder die in die Selbsthilfegruppe gehen. Dort, wo Liebe, Verständnis, Miteinander, Füreinander, Aussprache ist, dort, wo man was Positives spürt, da wird der Heilungsprozess beschleunigt. Je schlechter die sozialen Beziehungen, umso ungünstiger ist der Heilungsprozess. Nicht umsonst spricht auch die Bibel sehr viel von Liebe. Und vielleicht ist den einen oder anderen das bekannt, 1. Korinther 13, das super, das Hohelied der Liebe wird sehr oft bei Hochzeiten genommen, leider nur bei Hochzeiten, und sonst vergisst man es wieder. Aber es sind ganz, ganz, ganz viele Stellen, ich habe nicht nachgeschaut, wie viele, aber auch in der Bibel über Liebe. Liebe ist was Schönes und Liebe wirkt heilend. Abschließend noch Folgendes zum Heilungsprozess. Heilung ist auch Frieden schließen mit gewissen Situationen, auch meine Lebensgeschichte akzeptieren, so gut es geht, Frieden schließen, so gut es geht damit. Heilung ist auch auf die Knie gehen, sich demütigen können. Sehr oft in meinem Leben, wo ich sehr verletzt wurde, habe ich manchmal nur gefleht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Gebet, das Jesus, vielleicht wissen das auch einige, in seinen letzten Stunden am Kreuz gesagt hat. Und ich glaube, dass es ein Gebet ist, das wir vielleicht auch manchmal sprechen könnten und das auch zu einer Heilung beitragen könnte. Und Heilung heißt auch, einfach nur Danke sagen für all das Gute, was ich in meinem Leben trotzdem habe. Für viele Menschen ist es nicht selbstverständlich, dass sie jeden Tag wissen, was sie zu essen haben, dass sie einen Beruf haben, dass sie sozial versorgt sind, so wie das bei uns ist. Einfach einmal Danke sagen dafür, ohne Wenn und Aber. Nietzsche hat einmal gesagt, das habe ich getan, sagt mein Gewissen. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Und mein Stolz siegt. Manchmal ist es einfach auch eingestehen, ja, das habe ich getan, Punkt, aus. Und dafür brauche ich Vergebung oder einfach, ich muss mir auch selber vergeben. Ich bin schon fast fertig. Ich möchte Sie jetzt noch mitnehmen auf eine kleine Gedankenreise, die kürzlich in meinem Inneren, wie ich den Vortrag vorbereitet habe, aus meinem Inneren kam. Und ich glaube auch, dass diese Gedanken für einen Heilungsprozess wertvoll sein können. Ich kann das nur aus persönlicher Erfahrung sagen. Dazu möchte ich Sie jetzt bitten, dass Sie sich noch einmal entspannen. Atmen Sie noch einmal durch. Und ich lese Ihnen noch zum Abschluss und Abschied was vor. Ein Ausflug ins Paradies. Ich bewege mich durch eine große, wunderschöne, glänzende Türe. Ich trete ein. Die strahlende Sonne begrüßt mich, Vögel zwitschern, Wasser plätschert, Lieder werden gesungen. Schmetterlinge tanzen um mich herum und ein leises Summen und Brummen liegt in der Luft. Jemand sagt erstaunt, das ist ja das Paradies. Welche Gesetze gelten hier, dass es so friedlich sein kann, so harmonisch? Eine imposante Stimme, aber sehr weich, antwortet, hier gelten die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten. Du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten sagen. Du sollst auch nicht begehren, was dein Nächster hat, auch nicht dessen Weib, Vieh und alles, was er hat. Die Stimme verhallt. Schmetterlinge tanzen weiter, Wasser plätschert unaufhörlich. Ehrfürchtig stehe ich da und sage zu jemandem neben mir, aber diese Gebote kennen wir in unserer Welt doch auch. Da antwortet dieselbe imposante Stimme, diesmal etwas erregt und beunruhigt. Ja, sie sind euch gegeben. Aber die Menschen wollen sie nicht begreifen und beherzigen. Und jetzt seht an, wie die Welt aussieht. Wie traurig bin ich darüber. Ich flüstere meinem Gegenüber ins Ohr. Aber die Menschen geben immer Gott die Schuld an dem Leid und Elend in der Welt. Haben sie damit zumindest ein bisschen recht? Spontan erschallt die Stimme wie eine Posaune. Wenn du deinem Kind ein Geschenk machst, das es erfreuen soll, und es schlägt dir das Geschenk aus der Hand und tritt zornig darauf, was sollst du dann machen? Ich habe mit meiner Vaterliebe alles versucht, was man nur versuchen kann. Ich habe Liebe gegeben, Liebe gezeigt, Liebe gelebt. Ich habe sie beim Namen gerufen, gelockt und bewahrt. Aber sie wollen es nicht verstehen und annehmen. Hier vertrauen mir diese Menschen. Sie vertrauen mir wie Kinder einem guten Vater und einer guten Mutter vertrauen. Beschämt senke ich meinen Kopf. Ein Schmetterling setzt sich auf meine Nase und flüstert, sei getrost, du hast ja schon viel davon verstanden und viele andere Menschen auch. Aber es gibt noch so viele Menschen, die davon hören müssen. Erzähl vielen, vielen von diesem Paradies weiter. Der Schmetterling tänzelt vor meiner Nase herum und fliegt davon in den Sonnenschein hinein. Und in diesem Sinne finden Sie Ihren Puzzlestein zur Heilung, Stärkung und Besserung. Denn was die Seele kränkt, macht auch den Körper krank. Aber was die Seele erfreut, macht auch den Körper gesund und erfreut auch den Körper. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.